SWR 2 Wissen.
Ja, hier steht er noch. Der letzte Mais. Ein paar Kolben sind noch drin. Können wir hier mal ausbrechen?
Gerd Karlsson biegt die mannshohen Maispflanzen auseinander. Der Gärtner greift zu einem nur fingergroßen grünen Kolben. Unreifer Mais.
Schmeckt ein bisschen grasig. Als Gemüse könnte ich es mir vorstellen. Also ich habe heute mal einen genascht, so ganz mini war der. Ja, den konnte man einfach so wegknabbern, so wie ein Möhrchen. Ne? So.
Mais, wie eine Pflanze die Welt verändert. Eine Sendung von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Aste.
Da wird jetzt wahrscheinlich noch nicht allzu viel dran sein an dem hier. Aber wir finden auch noch einen größeren. Das ist jetzt hier vermutlich der Glasperlenmais. Das ist auch eine alte, samenfeste Sorte.
Eine Sorte, die hier am östlichen Rand von Berlin angebaut wird, unweit der Plattenbausiedlungen auf dem sogenannten Weltacker. Ein paar Rentner steigen von ihren Fahrrädern. Sie wollen wissen, was Gerd Karlsson hier treibt.
Und Sie sind hier die Hobbygärtner oder so?
Nein, nicht Hobby. Wir machen das schon professionell hier.
Das wird verkauft.
Wir machen einen Schauacker zur IGA nächstes Jahr.
Ach so, ein Schauacker.
Und wir zeigen hier, wie viel Ackerfläche jedem Menschen zur Verfügung steht und was auf dieser Fläche angebaut wird global.
Gärtner Karlsson zieht ein paar Flyer aus der Gesäßtasche seiner Arbeitshose und verteilt sie an die Radler. Der Weltacker ist Teil der internationalen Gartenausstellung, die 2017 in Berlin-Marzahn-Hellersdorf stattfindet. Hier wird maßstabgetreu angebaut, was rund um den Globus wächst.
2000 Quadratmeter. Mein kleiner Weltacker.
Genau, einmal zeigen wir, was weltweit angebaut wird. Und dann geht es eben darum, wenn man die Ackerfläche, die jetzt verfügbar ist, weltweit, aufteilt unter alle Menschen, dann kriegt jeder ungefähr 2000 Quadratmeter. Und das ist das, was wir sehen. Das ist ordentlich.
2000 Quadratmeter Ackerfläche stehen jedem Erdbewohner zur Verfügung, rein rechnerisch. Auf fast 15% dieser Fläche wird Mais angebaut.
Der Mais war glaube ich, 265%. Wir haben das prozentual ausgerechnet nach der FAO-Statistik. Macht von den 2000 Quadratmetern 265 aus. Das ist so die zweitgrößte Kultur so im globalen Durchschnitt.
Nach Weizen, der zwar mehr Fläche beansprucht, aber deutlich weniger Ertrag liefert.
Den meisten Platz nimmt der Weizen ein. Der macht 310 Quadratmeter, Mais 260 und Reis ist das dritte im Bunde von diesen großen Kulturen. Waren, glaube ich, 240 sowas ungefähr. So.
Weltweit wächst Mais auf über 180 Millionen Hektar Ackerland. Die USA und Brasilien zählen zu den Hauptanbauländern. Das größte aber ist mit über 38 Millionen Hektar Anbaufläche China. 1 Milliarde Tonnen Mais wird jedes Jahr geerntet. Als Speisegetreide sind die kleinen, meist gelben Körner vor allem in Lateinamerika und Afrika von Bedeutung, sagt Benny Herlin von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft, die das Projekt Weltacker initiiert hat.
Bei Mais ist es ja so, dass nur ein verschwindend kleiner Anteil tatsächlich direkt für die menschliche Ernährung angebaut wird. Der allergrößte Teil geht ins Viehfutter, geht in die Produktion von Sprit, Ethanol. Und ein nicht unerheblicher Teil auch von Fructose, also von Zucker. Mais ist eine Zuckerraffinierpflanze. Ja.
Mais, das ist ein wahrer Alleskönner vom Acker. Über 500 verschiedene Produkte können aus den Körnern, den Spindeln und den Stängeln hergestellt werden. Neben Ethanol sind das zum Beispiel Klebstoffe und Dämmmaterialien, Öl und Kosmetika, abbaubare Kunststoffe und Bodenbelege. In den USA erwartet man für dieses Jahr einen neuen Rekord. Erstmals wird rund die Hälfte der Maisernte in die Ethanolproduktion fließen.
All das sind eigentlich keine sinnvollen Formen der Nutzung von Ackerland. Also Sprit auf Acker anzubauen ist eine Todsünde. So viel Futter für Tiere auf dem Acker anzubauen, ist eine Todsünde auf die Dauer, sowohl an unserer Gesundheit, wir essen zu viel Fleisch, als auch an der Nachhaltigkeit der Welternährung insgesamt. Wir kommen da an Grenzen, wenn wir so weitermachen.
Ja, also nicht über die Mauer werfen. Also. Das ist ja schon sehr gut.
Die Besucher werfen Dartpfeile. Sie zielen auf ein überdimensionales, tortengroßes Maisgenom. Dr. Gerd Hornbrecher hält lieber einige Meter Sicherheitsabstand.
Wir haben das Maisgenom, das ist übrigens so groß wie das menschliche Genom.
Hier sind 10 Chromosomen und hier an diesem Dartspiel, da zeigen wir Mutationserzeugung. Wir haben hier die Regel, nur wenn eine dieser 10 Gene, grünen Gene, getroffen wird, dann zählt das.
Am Kölner Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung. Ein alter Kuhstall wurde hier zur Wissenschaftsscheune umgebaut. Die Öffentlichkeit soll Einblick in die Arbeit der Forscher erhalten.
Bisher hat keiner getroffen, ne? Und die meisten waren auch drin. Und einige haben auch Chromosomen getroffen oder fast, das würde ich sagen, ist ein Chromosom. Aber keiner hat hier ein Gen mutiert.
Die genetischen Veränderungen sind eine Triebkraft der Evolution. Nirgendwo lässt sich das so gut studieren wie an der Maispflanze.
Der Mais ist für Jahre hier im Max-Planck-Institut eine der Hauptpflanzen gewesen, an der man Grundlagenforschung sogar gemacht hat. Und da ging es um was ganz Spannendes, nämlich um springende Gene. Die springenden Gene tragen dazu bei, dass Mutationen entstehen. Und im Mais machen diese springenden Gene sogar 85% des Genoms aus.
Gene, die ihre Position wechseln, verändern so das Erbgut. Die Besucher lauschen erstaunt. Draußen im Schaugarten haben sie Theosinte gesehen, eine buschige Pflanze mit winzigen Kölbchen, jedes mit 4, 5 verholzten, nicht genießbaren Körnern. Daneben die heutige Maispflanze mit hunderten schmackhafter Körner pro Kolben. Von der Theosinte zum Mais dank springender Gene und Mutationen. Ein Zufallstreffer vor vielen tausend Jahren, kein Züchtungserfolg, vermuten die Wissenschaftler.
So, jetzt geht's auf in die Höhle und jetzt wird's mythologisch.
Hombrecher greift zur Taschenlampe. Der Lichtstrahl wandert über die dunklen Wände. Ein Nachbau einer Höhle in Gila Nakitz im Südwesten Mexikos. Hier wurden die ältesten Maiskolben der Welt gefunden. Verkohlt, Zeigefinger groß und mehr als 4500 Jahre alt.
Es gibt sogar so ein Buch, das heißt Popol Vuh. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit der Bibel, könnte man sagen. Darin sind 3 Stufen der Menschwerdung beschrieben. Die erste ist, dass die Menschen von diesen Göttern aus Erde gemacht worden sind. Aber das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Die sind weich geworden und nachher haben die Götter die alle auch wieder eingesammelt, vernichtet quasi.
Im Kegel der Taschenlampe tauchen Bilder von Gottheiten an der Wand auf. Aus der Zeit der Azteken, Mayas und Olmeken.
Dann haben sie entschieden, wir schnitzen die aus Holz. Und das war auch schräg, weil diese Menschen, die hatten nicht richtig Verstand und Seele, die waren auch sehr störrisch. Also haben die Götter die auch wieder alle vernichtet. Und in einigen Stellen, da ist dann beschrieben, dass nur einige entkommen sind. Und so glauben die Olmeken, daraus sind die heutigen Affen geworden.
Kichern bei den Besuchern. Stoisch blicken die Götter von den Wänden. Mal tragen sie Maiskolben im Haar, mal am Gürtel.
Dann standen die Götter wieder allein da und dann haben sie sich besonnen, ja, wir leben doch im Land von Mais. Und dann haben sie Maismehl genommen und haben den heutigen Menschen, so glauben die Mayas, aus Maismehl gemacht. Also die heutigen schönen und schlauen Menschen, die sind aus Maismehl gemacht.
Nach 15 Minuten geht es raus aus der Höhle. Ohne Mais, dieser mutierten Form des Urbusches Theosinte, hätte es die Hochkulturen Lateinamerikas wohl kaum gegeben. Sie züchteten die Pflanze weiter, perfektionierten den Anbau.
Als der Kolumbus und die Spanier nach Mexiko kamen, da gab es mehr als 300 verschiedene Sorten von Mais. Und der hat eine unheimlich große genetische Vielfalt, auch wegen dieser Transposons, dieser springenden Gene.
Vermutlich war es Christoph Kolumbus, der die ersten Maiskörner nach Europa brachte. In den warmen Zonen rund um das Mittelmeer breitet sich die Pflanze schnell aus. In Portugal, Spanien und Italien. Die Bauern nennen sie mal fremdes Korn, mal türkische Hirse. Mais ist lagerfähig, lässt sich mahlen. Vor allem aber wächst er schneller als andere Pflanzen. Er ist eine sogenannte C4-Pflanze.
Die können das Sonnenlicht besser ausnutzen, weil sie einen anderen Zitronensäurezyklus haben und sind darum effizienter. Das sieht man auch. Die Maispflanze ist eine schnell wachsende Pflanze.
Unermüdlich bahnt sich ein riesiger Häcksler seinen Weg durch das grüne Maismeer. Hinter der Erntemaschine bleiben nur gut 20 cm lange Pflanzenstummel zurück. Der Fahrer wendet am Feldrand, winkt kurz aus dem Cockpit. Lothar Kuchling und Hans-Jürgen Pfannkuchen winken zurück. Kuchling leitet die Pflanzenproduktion in der Brandenburgischen Agrargenossenschaft Neuzelle. Pfannkuchen ist Anbauberater. Er arbeitet für die Deutsche Saatveredelung AG.
Ja, also hier haben wir, ich würde so sagen, wenn ich hier reindrücke und den Reifegrad mir jetzt mal so anschaue, so ein 250er bis 60er Silomais. Und ich hoffe, Lothar, ich liege nicht falsch mit meiner Behauptung, dass so ein Silo 240, 250er Mais hier steht.
Korrekt, hast du gut erkannt, Hans-Jürgen.
Lothar Kuchling nickt. Pfannkuchen grinst. Maistest bestanden.
Jo.
Pfannkuchens Wagen wartet auf dem Sandweg. Innovation für ihr Wachstum steht über dem Nummernschild. Seit 19 Jahren kurft der Agrotechniker durch das südliche Brandenburg. Den aktuellen Katalog mit den Maissorten immer auf dem Rücksitz.
Das Maisprospekt. So, wir haben hier zum Beispiel den Danubio. Danubio ist zurzeit mit einer unserer größten Sorten im mittelspäten Bereich. Ein Silo 270.
Nur eine von 30 Maissorten aus seinem Angebot. Einsetzbar als Körner- oder Silomais. Die Körner dienen heute meist als Kraftfutter für Milchvieh, Schweine und Geflügel. In seltenen Fällen auch der menschlichen Ernährung. Bei der Silage werden die oberirdischen Pflanzenteile gehäckselt, verdichtet und eingelagert. Die natürliche Vergärung konserviert die Masse und macht sie für Monate haltbar. Sie dient dann als Rinderfutter oder als Energiespender für Biogasanlagen.
Der Liberator dort, Silo 250, K240, also ein bisschen früherer. Und auch er ist für alle drei Zweige geeignet, also sowohl für Silo, Korn und Energiemais. Und das wird so, denke ich mal, unser neuer Stern am Himmel werden, der Liberator.
Der neue Stern am Maishimmel. Die beiden steigen ins Auto. Sie wollen zum nächsten Feld.
Der Betrieb baut circa
900 Hektar
Mais an. Ja.
Also von diesen 900 Hektar, sage ich mal, als grobe Orientierung werden rund 700, 750 Hektar gehäckselt, die dann einsiliert werden und die dann bei unseren rund 2.500 Rinder haben wir und die Biogasanlage zum Einsatz kommen.
60.000 Kilometer fährt Pfannkuchen pro Jahr, um sein Saatgut an die Landwirte in Brandenburg zu bringen. Der sogenannte Hybridmais ist auf Hochleistung gezüchtet. Die Bauern aber können ihn nicht selbst vermehren. Für gleichbleibende Erträge müssen sie jedes Jahr neues Saatgut kaufen. Landwirtschaft und Landschaft haben sich in den letzten Jahren verändert.
Ja, wir hatten eine Entwicklung, die wirklich rasant war. Seit ein paar Jahren mit dem Biogas-Boom, so möchte ich es mal auch bezeichnen, haben wir natürlich auch immer mehr Sorten bekommen, die gerade für diese Richtung auch speziell ausgerichtet waren. Die Anbaufläche, möchte ich behaupten, ist ein Drittel bis die Hälfte mehr geworden zu dem, was da vor 18 Jahren war.
Der Maismarkt ist hart umkämpft, erklärt Pfannkuchen, während er vor dem nächsten Feld Halt macht. Saatgutkonzerne wie Monsanto oder Pioneer dominieren das globale Geschäft. Kleinere Unternehmen kämpfen ums Überleben. Berlin Heinrich-Böll-Stiftung. Martin Häusling lehnt an einem Stehtisch, studiert noch einmal seine Unterlagen. Der Landwirt und Europaparlamentarier der Grünen hat zu einer Diskussionsveranstaltung geladen. Titel: Visionen für die Agrarpolitik. Wieder einmal herrscht Krisenstimmung im Landwirtschaftssektor. Viele Milchbauern bangen um ihre Existenz. Der Schweinepreis ist eingebrochen. Der Maisanbau aber floriert.
Der Mais ist Ausdruck für eine industrialisierte Landwirtschaft, ganz klar. Genauso wie in Südamerika das Soja, ist hier der Mais sozusagen die Pflanze der industriellen Landwirtschaft. Und Mais und Soja zusammen führen dazu, dass es nach die Landwirtschaft einen falschen Weg geht. Das muss man einfach so sagen.
Rund um den Globus breiten sich die Maisanbauflächen aus. Gentechnisch veränderte Sorten dominieren. In den USA sind mehr als 90% des Saatgutes heute genmanipuliert. Auch in der EU sind transgene Maissorten für den Anbau zugelassen. Viele Mitgliedstaaten haben jedoch nationale Anbauverbote verhängt, unter anderem Deutschland und Frankreich.
Der Mais ist in der Tat eine hochproduktive Pflanze, hat wunderbare Eigenschaften und er ist in den letzten Jahren, das macht es ja für die konventionelle Landwirtschaft interessant, durchrationalisiert und technisiert worden. Das heißt, er macht wenig Arbeit und bringt maximalen Ertrag.
Ein pflanzlicher Wachstumsmotor für die Entwicklung der Landwirtschaft. Reinhild Benning hat das auf dem Hof ihrer Eltern miterlebt.
Ich komme von einem gemischten Bauernhof im Münsterland. Wir hatten Tierhaltung, Schweine, Hühner, vor allen Dingen aber Milchvieh und Rindermast. Und von dem her bin ich mit der Maispflanze sozusagen groß geworden.
Heute ist Benning Agrarreferentin von German Watch, einer Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation. Rund um den elterlichen Hof im Münsterland konnte sie als Teenager beobachten, wie der Maisanbau Feld um Feld wuchs.
Der vielfältige Futtermittelanbau, den es in den 60er und 70er Jahren noch gab, der ist zunehmend zurückgegangen zugunsten der Maispflanze, einfach weil sie je Hektar eine sehr große Menge an Kohlenhydraten liefert. Während der Eiweißpflanzenanbau in die Länder des Südens, vor allen Dingen Südamerika, verlagert wurde, ist im Zuge der Globalisierung der Landwirtschaft der Kohlenhydratanbau auf die Maispflanze konzentriert worden.
Mais vom Acker zur Tiermast in den Massentierhaltungsstellen. Das Turbofutter kurbelt die industrielle Tierproduktion an. Das wiederum lässt die Güllemengen rasant ansteigen. Für die meisten Ackerpflanzen ist die Stickstofffracht viel zu hoch. Dem Mais aber macht der Gülleregen nichts aus.
Die Maispflanze ist eine der ganz wenigen Pflanzen, die Unmengen an Gülle aushält, ohne davon Schaden zu nehmen. Das können viele andere Ackerbaukulturen nicht. Also hatte die Maispflanze eine Vorzüglichkeit. Weiterhin kam hinzu, dass Industrieverwertungen, die etwa Plastikbeutel aus nachwachsenden Rohstoffen machen wollten, ebenfalls die Nachfrage nach Maisstärke gesteigert hat und somit ein Sog entstand.
Das war die zweite Welle des Maisanbaus. Die dritte wurde durch die Energiewende ab 2004 ausgelöst. Wer Biomasse für die Energieproduktion einsetzte, wurde besonders hoch vergütet. Die schnell wachsende Maispflanze wurde einmal mehr zum lukrativen Rohstoff. Auf 2,5 Millionen Hektar wird heute in Deutschland Mais angebaut. In einigen Regionen beträgt der Anteil der Pflanze aus den Äckern 70%. Diese Monokulturen haben schon lange Spuren im Naturhaushalt hinterlassen. Das Bundesamt für Naturschutz klagte kürzlich, dass 2/3 der Bodenbrüter, wie etwa die Feldlerche, vom Aussterben bedroht seien. Eine Maisanbaufläche wirkt im frühen Stadium wie eine einjährige Brachfläche. Es wachsen einige Wildkräuter, sodass Vögel wie der Kiebitz und die Feldlerche dort ihre Nester bauen. Dann aber werden Herbizide versprüht, um Platz zu schaffen für junge Maispflanzen. Die Folge? Die Wildkräuter sterben ab. Die grüne Deckung für die Bodenbrüter geht verloren. Schutzlos ist der Nachwuchs Räubern ausgeliefert.
Wir beobachten einen Rückgang der Artenvielfalt. In Regionen mit Nährstoffüberschüssen finden wir insbesondere in Maisanbaugebieten besonders hohe Nitratkonzentrationen im Grundwasser. Und wir sehen, dass der Mais oftmals zu einem Abbau des Humus im Boden beiträgt. Und das heißt, die Bodenfruchtbarkeit wird nachhaltig geschädigt und nebenbei entstehen dabei Klimaemissionen von ganz erheblicher Größenordnung.
Begrenzung der Maisflächen, Umbruchverbote für Wiesen und Weiden, regelmäßiger Sortenwechsel beim Anbau von Ackerpflanzen – das sind seit Jahren die Forderungen der Umweltverbände. Die Politik reagiert nur zögerlich. Über das Erneuerbare Energiengesetz hat sie Landwirten 20-jährige Abnahme- und Preisgarantien für ihre Biogasanlagen gegeben. Die können nur langsam modifiziert werden. Das Bundesamt für Naturschutz forderte schon vor Jahren, den Maisanbau in besonders betroffenen Regionen zu begrenzen. Bauern und Biogasbranche hielten dagegen. Die Bundesregierung reagierte spät und zögerlich. 2012 führte sie den sogenannten Maisdeckel im Erneuerbaren Energiegesetz ein, der den Anteil des produzierten Mais in Biogasanlagen auf 60% begrenzt. Bis 2021 soll er auf 44% sinken.
Moderne Maissorten, die sich durch Züchtung den klimatischen Bedingungen Deutschlands angepasst haben, lassen auf einem Hektar Mais so viel Futter wachsen, dass davon 60.000 Eier oder 15.000 Liter Milch erzeugt werden können. Von dem Mais ließen sich auch 30 Schweine oder 6 Rinder mästen. Das Geheimnis derart geballter Energie? Mais ist ein Sonnenkind.
Der gelbe Planet heißt der Aufklärungsfilm, herausgegeben vom Deutschen Maiskomitee.
Wochen später. Das Deutsche Maiskomitee ist eine Organisation, die sich der Forschung und Entwicklung und Bewertung des Maises verschrieben hat. Das heißt, dort sind Wissenschaftler, Züchter, Landwirte, die im Prinzip ein Forum darstellen für alles Wissen um den Mais.
Professor Friedhelm Taube ist Vorsitzender des Deutschen Maiskomitees, dem Interessenverband der Maiswirtschaft. Gegründet wurde das Komitee bereits Mitte der 50er Jahre, als nur einige Maislandsorten in klimatisch geeigneten Regionen Süddeutschlands angebaut wurden. Mit den Züchtungsfortschritten und der Ausdehnung des Anbaus hat sich auch die Arbeit des Maiskomitees verändert. Aufklärung sei nötig, findet Friedhelm Taube.
Da ist vieles an Halbwissen unterwegs und deshalb haben wir uns entschieden, das ganz offensiv dort zu dokumentieren mit den entsprechenden Quellen.
Und das ärgert Friedhelm Taube. In den letzten 10 Jahren hat sich die Maisanbaufläche hierzulande verdoppelt. Über eine Vermeisung der Landschaft klagen deshalb die Kritiker. Friedhelm Taube, im Hauptberuf Professor für Grünland und Futterbau sowie ökologischen Landbau an der Universität Kiel, spricht lieber von gefühlter Vermeisung.
Die gefühlte Vermeisung bedeutet, dass es objektiv andere Regionen in Deutschland gibt, wo wir dann von einer Verrübsung sprechen müssten, nämlich im Raum Hildesheim, da haben wir sehr viel Zuckerrüben. Wir müssten von einer Verweizung sprechen im Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, wir haben es in vielen Regionen Deutschlands mit einer massiven Einschränkung der Kulturartendiversität ganz allgemein zu tun. Und die gefühlte Vermeisung rührt einfach daher, dass Mais natürlich als hoch aufwachsende Pflanze gerade auch dann den Touristen während der Sommerferien auffällt, weil sie dann sich massiv entwickelt, während Getreide dann zum größten Teil schon geerntet ist.
Um im Bild zu bleiben, der im Mai gelb blühende Raps erfreut das Auge, während der im August meterhoch stehende Mais den Blick verstellt. Kritik am Mais hat Konjunktur. Seine Vorteile würden dabei übersehen, findet der Wissenschaftler.
Ein Mythos, Nährstoffausträge, Nährstoffbelastung und Pflanzenschutzeinsatz. Wird Mais gewissermaßen mit viel Düngung in Verbindung gebracht? Ja, leider gibt es Landwirte, die mehr Nährstoffe düngen, als der Mais braucht. Der Mais braucht nur halb so viel wie viele andere Pflanzen, um den vollen Ertrag zu realisieren. Das heißt, wenn man das vernünftig macht, kommt man mit sehr, sehr wenig Stickstoff auf und dann ist die Pflanze extrem effizient. Also zum Beispiel viel effizienter als Raps.
Auch beim Spritzmittelbedarf steht der Mais vergleichsweise gut da, denn er wächst den Unkräutern schlicht davon.
Wenn man Mais nach guter fachlicher Praxis bewirtschaftet, braucht man nur einen einzigen Einsatz gegen Unkräuter. Und bei vielen anderen Kulturarten, Getreide, Raps, brauchen sie 4, 5, 6, 7 Applikationen von Pflanzenschutzmaßnahmen. Also von daher hängt es immer davon ab, wie es dann im Einzelfall gemacht wird.
Der Sachverständigenrat für Umweltfragen, der die Bundesregierung berät, bezeichnet den Mais als, Zitat, risikoreiche und umweltgefährdende Kultur. Friedhelm Taube kann es nicht fassen. Der Mais ist für ihn nicht das Problem, sondern der unsachgemäße Anbau.
Ja, ich würde eher sagen, manche Landwirte sind dann umweltgefährdende Individuen, wenn sie das nicht richtig handhaben. Aber nein, im Ernst. Das Problem liegt eigentlich in einem anderen Bereich, nämlich in der Düngegesetzgebung und in der Kontrolle in Bezug auf die Einhaltung der guten fachlichen Praxis.
Wir hacken und jäten hier erstmal und dann haben wir halt eine Untersaat gemacht. So in einem bestimmten Stadium funktioniert ganz gut, wenn...
Gärtner Gerd Karlsson deutet auf ein langgestrecktes Beet des Weltackers, auf dem noch einige vertrocknete Maisblätter liegen. Nächstes Frühjahr will der Gärtner hier im Rahmen der internationalen Gartenausstellung goldenen Bantam säen. Eine alte Sorte aus dem Jahr 1902.
Ist eine samenfeste Sorte, 100%ig gentechnikfrei. Und samenfest heißt, wenn man jetzt Samen von dieser Sorte nimmt und es steht keine andere Sorte in der Nähe, die sich einkreuzen könnte, kriegt man wieder die gleiche Sorte raus aus dem Samen.
Samenfeste Sorten spielen im globalen Maisgeschäft schon lange keine Rolle mehr. Vor fast 20 Jahren wurde der internationale Saatgutmarkt umgekrempelt. Der Firma Monsanto gelang es, ein Bakteriengen ins Erbgut des Maises einzuschleusen. Das Gen aus dem Bacillus thuringiensis, kurz BT, macht die Pflanze widerstandsfähig gegen den gefürchteten Maiszünsler, erläutert Benny Herlin von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft.
Der Mais wird dann mit jeder seiner Zellen giftig und hat diese BT-Eigenschaft. Und das fand man einfach wunderbar. Es ging aber natürlich, wie mit allen Pestizid-Tretmühlen, Der Maiszünsler wurde irgendwann resistent und dann hat man angefangen, an diesem BT herumzubasteln. Und es gibt jetzt ganz viele verschiedene Arten von auch synthetischen BT-Varianten.
Heute werden Maissorten angeboten, die gentechnisch eingebrachte Insektenresistenz mit einer gentechnisch veränderten Herbizidresistenz kombinieren. Als Stacked Genes, zu Deutsch gestapelte Gene, wird dieses Saatgut bezeichnet. In den USA wird es mittlerweile auf 3/4 der Maisanbaufläche ausgesät.
Dann kann ich zu jeder beliebigen Zeit in der Saison einfach über das Feld drüber sprühen und alles geht kaputt, bis auf meine Soja und auch meinen Mais. Und das ist mittlerweile eine beliebte Kombination. Und das ist eine ganz spezielle Monokultur, die dadurch entsteht, dass es einen Fruchtwechsel gibt in den USA, weit verbreitet. Mais, Soja, Mais, Soja, Mais, Mais, Soja.
Gentech-Saatgut plus Spritzmittel. Das ist ein Milliardengeschäft für die Konzerne. Hier wird in die Forschung investiert. Nicht zuletzt deshalb hat die Firma Bayer den Saatguthersteller Monsanto für einen Rekordpreis übernommen.
Aus dieser Logik heraus setzt sich in den industrialisiertesten Regionen der Welt, und das sind eben Lateinamerika und die USA, der Einsatz von Gentechnikpflanzen rasant durch.
In der EU dürfen nur in wenigen Ländern gentechnisch veränderte Maissorten angebaut werden, zum Beispiel in Spanien. Hier wächst vor allem BT-Mais der Firma Monsanto auf über 100.000 Hektar. Auf dem Weltacker lässt Gerd Karlsson den Blick über die Beete schweifen. Mais, Weizen und Reis werden hier nächstes Jahr gut die Hälfte der Fläche einnehmen. Ein Abbild der industrialisierten Landwirtschaft en miniature. 2000 Quadratmeter stehen rein rechnerisch jedem Erdenbewohner zur Verfügung. Um satt zu werden, reichen sogar 1200 Quadratmeter, erklärt Gärtner Karlsson ein paar Besuchern.
Mit einer fleischreduzierten Ernährung, ohne Verbrauch von Agrotreibstoffen und mit wesentlich geringeren Verlusten an Lebensmitteln beträgt der Flächenfußabdruck pro Einwohner ungefähr 1200 Quadratmeter. Sie können sich vollwertig gesund ernähren von 1200 Quadratmetern.
Sinnvoll
bepflanzen. Für Gärtner Karlsson heißt das Vielfalt auf dem Acker. Der Mais gehört für ihn dazu. Nicht als genmanipulierter Rohstoff für die Industrie, sondern als kalorienreiches Nahrungsmittel für die Weltbevölkerung.
Hier auf die Fläche kommt wieder der Mais nächstes Jahr, der fängt dort an. Und Mais ist selbstverträglich, ne? Also den kann man auch zweimal hintereinander anbauen. Und jetzt mit dieser Untersaat, mit dem Klee, da brennt uns auch nichts an, so nährstoffmäßig oder so, ne? Das sollte gut klappen nächstes Jahr hier.